Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 25. Juni. Heute mit folgenden Themen: Durchzogene Bilanz vom Rio+20-Gipfel. Mira Jamal schrieb über Frauenrechte und musste deshalb aus Pakistan fliehen. Sie ist unser Kopf der Woche. Am Mikrofon Benedikt Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten. Über 5000 Menschen demonstrierten letzten Samstag in Bern gegen Rassismus und Diskriminierung. Spezieller Fokus waren die jüngst vom Nationalrat beschlossenen Verschärfungen im Asylrecht. Die Online-Berichterstattung über diese Demo löste beim lesenden Publikum kontroverse Diskussionen aus. Neben den Kritikern eines schärferen Asylrechts mischten sich viele Stimmen, die sich fürchten, möglicherweise durch ein solidarisches Asylrecht selber zu kurz zu kommen. Der Buchsbaumzündler vermehrt sich in der Schweiz rasant. Durch das feuchtwarme Wetter konnte sich eine neue, größere Generation von Buchsbaumzünslern bilden. In den nächsten Wochen dürften die Raupen schlüpfen und anfangen, Buchsbäume abzufressen. Die Bekämpfung des Buchsbaumzünslers ist schwierig. Er wurde von Asien in die Schweiz eingeschleppt und hat bisher keine natürlichen Feinde. Der neue ägyptische Präsident heißt Mohamed Mursi. Er gewann die Stichwahl mit knapp 52% der Stimmen gegen seinen Konkurrenten Ahmed Shafik, der dem Militär angehört. Mursi gehört der Muslimbruderschaft an, die sich nach den Parlamentswahlen als radikale islamische Kraft ausgab. Doch Mursi will ein Präsident für das ganze Volk sein, wie er nach der Wahl erklärte. Seine Macht ist allerdings beschränkt. So wurden viele Kompetenzen auf den Militärrat verlagt, es gibt keine Verfassung und das Parlament wurde kürzlich aufgelöst. Und auch zum Wetter. Gegen Abend gibt es vermehrt Aufhellungen. Die Temperaturen erreichen 20 Grad. Morgen Dienstag ist es oft stark bewölkt mit einzelnen Niederschlägen. Am Mittwoch weichen die letzten Wolken rasch der Sonne. Es wird 25 Grad warm. Auch Donnerstag und Freitag bleibt es sommerlich heiß bei Temperaturen um die 30 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Der Umweltgipfel in Rio ist zu Ende. Die Delegationen sind wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt, so auch die Schweizer Delegation. Kurz vor der Sendung konnte ich mit dem Schweizer Delegationsleiter Franz Perez sprechen. Ich fragte ihn, wie seine persönliche Bilanz gewesen ist.
Meine persönliche Bilanz ist durchmischt. Einerseits bin ich sehr zufrieden mit der Leistung der Schweizer Delegation. Die Schweizer Delegation hat in Rio mehr erreicht als erwartet, indem sie wirklich das Ergebnis deutlich beeinflusst hat. Andererseits bin ich aber auch ein bisschen enttäuscht, weil wir sicher mehr von dieser Konferenz uns erhofft haben.
Was hat die Schweiz konkret erreicht?
Die Schweiz hat einerseits ganz wichtige Rückschritte verhindern können. Im Bereich der Stärkung der Umweltgouvernance zum Beispiel drohten Rückschritte stattzufinden, indem wichtige Büros des Umweltprogramms von UNEP von Genf nach Nairobi verlegt worden wären. Die Schweiz hat auch sichergestellt, dass Themen wie Chemikal- und Abfallmanagement, nachhaltiges Konsum- und Produktionsverhalten oder auch Berge und Naturkatastrophen prominent und gut im Schlussdokument behandelt worden sind.
Wo hätten Sie sich mehr gewünscht?
Ich hätte mir ganz sicher mehr erwünscht bezüglich der Nachhaltigkeitsziele. Wir haben Nachhaltigkeitsziele im Grundsatz beschlossen. Das ist ein großer Schritt nach vorne. In Zukunft wird die Entwicklungszusammenarbeit sich auf die Nachhaltigkeit und nicht nur auf die Armutsbekämpfung orientieren müssen. Aber ich hätte mir gehofft, dass wir in Rio auch die Themen identifiziert hätten, in denen Nachhaltigkeitsziele formuliert werden sollen und dass wir einen Prozess definiert hätten, der viel zielführender ist als derjenige, den wir nun beschlossen haben. Ich hätte mir auch erhofft, dass wir konkrete Beschlüsse zur Stärkung der Nachhaltigkeitsgouvernance, zur Schaffung eines neuen Nachhaltigkeitsrates beschlossen hätten und dass wir auch insbesondere mehr Beschlüsse zur Stärkung des UNO-Umweltprogramms getroffen hätten.
Der Umweltgipfel war in Brasilien. War da auch die neuen Staudammprojekte und die Umsiedlung von Indigenen und die Zerstörung der Urwälder, war das auch Thema?
Das war nur indirekt ein Thema. Es war kein Umweltgipfel, es war ein Nachhaltigkeitsgipfel. Das ist ein wichtiger Unterschied. Insofern ging es darum, nicht nur Umweltanliegen, sondern auch soziale und wirtschaftliche Aspekte einzubringen. Staudammdämme und zum Beispiel auch Projekte, die zur Umsiedlung von indigenen Völkern führen können, dieses Thema wurde insbesondere auch durch den Bereich der grünen Wirtschaft thematisiert. Eine grüne Wirtschaft ist eine Wirtschaft, die eben auch Rücksicht nimmt auf Umweltanliegen und auch auf soziale Anliegen, auf Anliegen indigener Völker. Und eine grüne Wirtschaft ist sicher eine Wirtschaft, die ohne Megaprojekte funktioniert, die Umwelt und sozial ganz negative Folgen haben werden.
Wie war für Sie die Tagung selber organisiert? Haben Sie sich da wirklich mit den Leuten unterhalten können, mit denen Sie das wollten?
Ja, eine Verhandlungen folgen immer dem gleichen Schema, dass man in verschiedenen Settings, in kleinen und größeren Verhandlungsrunden hat. Und wir waren sehr präsent, wir haben eigentlich uns auch voll eingebracht und waren in den verschiedensten Foren mit dabei. Unsere Gesprächspartner waren entweder alle Staaten oder in einem kleinen Setting eben nur die wichtigsten Spieler. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert.
Warum ist es im Moment so schwierig, im Umweltbereich weiterzukommen?
Ich denke, das sind verschiedene Faktoren. Einerseits ist die gegenwärtige Wirtschafts- und Finanzpolitische Situation natürlich eine Situation, die es schwierig macht, Nachhaltigkeitsthemen, soziale Themen, Umweltthemen oder eben Themen einer grünen Wirtschaft wirklich zu fördern. Insofern ist nur schon die Tatsache, dass wir keine Rückschritte gemacht haben und dass wir das Engagement zur nachhaltigen Entwicklung bekräftigen konnten, ein Erfolg. Andere wichtige Faktor ist natürlich auch eine Stärkung der Gruppe der Entwicklungsländer, die aber vor allem dominiert ist durch die Interessen der Schwellenländer, die nach wie vor auf eine traditionelle Entwicklung setzen möchten, auf eine Entwicklung also, die sich nicht führen lässt durch Umwelt- oder Sozialanliegen. Und gerade diese starke Stimme der Entwicklungsländer hat man in Rio sehr stark gespürt und gerade diese starke Stimme hat dazu geführt, dass wir wichtige Fortschritte nicht erzielen konnten. Schließlich ein dritter Faktor ist aber natürlich auch, dass Länder wie die USA und Kanada auch sehr auf die Bremse getreten sind und insbesondere in Bereichen, wo es um die Stärkung der Gouvernanzstrukturen im Umweltbereich gegangen ist, haben die USA und Kanada zusammen mit den großen Entwicklungsländern gebremst.
Sehen Sie eine Möglichkeit, in Zukunft den Umweltbereich wieder weiter oben aufs Tapet zu bringen?
Ich denke, sowohl der Umwelt- wie auch der Sozialbereich muss gestärkt werden und muss priorisiert werden. Und ich denke, das muss vor allem in konkreten, spezifischen Prozessen erfolgen. Ich denke, diese umfassenden Prozesse wie diejenige der nachhaltigen Entwicklung von Rio plus 20, ist im Moment nicht in einem Ort, wo man große Würfe machen kann. Viel wichtiger sind die ganz konkreten Verhandlungsprozesse, wie zum Beispiel das Aushandeln einer Chemikalienkonvention, das beginnt morgen Mittwoch in Uruguay, oder dann natürlich auch das ambitionierte Weiterführen der Klimaverhandlungen.
Sagt Franz Perez, Chef der Schweizer Verhandlungsdelegation.
Rabe Info 95,6.
Wer sich in Pakistan kritisch über den Islam äußert oder es wagt, über Frauenrechte zu schreiben, lebt gefährlich. Diese Erfahrung hat auch Mira Jamal gemacht. Sie ist aus Pakistan geflohen und lebt seit 4 Jahren in Deutschland. Und sie ist unser Kopf der Woche. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie sie denn zum Journalismus gekommen sei.
Am Anfang habe ich das nicht nachgedacht, das, was ich in meinem Leben machen will. Aber das hat mit Arbeit zu tun. Ich habe mein Graduation fertig gemacht und ich habe 1 Jahr gehabt, bis ich vor meinem Master enrolled habe. Deswegen in dieser Zeit wollte ich arbeiten und bin einfach zum Zeitung gegangen und ich habe diese Prüfung genommen und bestanden und dann haben die mir reingenommen. Am Anfang habe ich im Editorial gearbeitet, aber später, als ich ich habe angefangen zu schreiben, das war ganz anderes.
Über was für Themen haben Sie geschrieben und was interessierte Sie?
Ja, für mich war sehr wichtig, über was ich gesehen habe zu schreiben, die Probleme, die Leute in Pakistan erleben. Und die meisten Probleme sind bei Frauen erlebt oder Kinder erlebt. oder die zu anderen Religionen gehören, solche Leute. Und davor gibt es immer die Leute, wer zum Islam oder muslimische Religion gehören, die haben meistens ein ganz anderes Gedanken und die wollen darüber nicht so freiwillig sprechen. Und es gibt immer Grenze. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass wenn ich schreiben will und wenn ich darüber schreibe, dann kann ich besser schreiben, kann ich besser erklären und besser repräsentieren.
Was hat Sie denn ganz konkret auch interessiert, als Sie über Religion geschrieben haben? Also welche Aspekte der Religion?
Es gibt manche Sachen, die in Religion sind, ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Ich gehöre nicht zu Islam, aber ich bin in einem muslimischen Land geboren und habe ich das gelernt und studiert in Schule, weil wir mussten das. Aber da habe ich in Schule und weiter habe ich über Frauenrechte und solche Sachen gelesen und die in unserer Schule auch. Es gibt in Bücher, diese Schulbücher gibt es Sachen, dass die Leute zu anderen Religionen gehören, die sind schlecht oder die sind gemein zu muslimischen Leuten und die wollen die umbringen und so weiter. Und als ich die Leute getroffen habe, wer zu anderen Religionen gehören und die haben ganz andere Geschichte gehabt, die haben so viele Probleme, die dürfen nicht arbeiten meistens, die bleiben in einer eigenen, wie sagt man, Ghetto und die haben nicht so viele Rechte. Aber die leben in Pakistan und die haben nicht, in meiner Meinung, genau wie viel Recht wie andere Leute haben. Aber es geht nicht. Und über Frauen auch. Islam ist das so, die Frauen können vor Divorce ist das ganz schwer, vor Trennung, vor Kinder zu bekommen, ist ganz einfach für die Männer zu sagen, dass diese Frau hat einen schlechten Charakter oder so weiter. Und die können einfach weggehen und es hat vorher lange gedauert, bis die Frau Divorce bekommen habe. So, es gibt viele Sachen in Islam auch, dass die Leute muss darüber reden und Wege finden.
Hatten Sie auf der Redaktion Unterstützung von den anderen Kolleginnen und Kollegen?
Eigentlich nicht, zum Glück, ich habe in einer Zeitung gearbeitet, wer ein bisschen liberal war. Und sogar habe ich keine Probleme gehabt. Nicht Unterstützung, sogar keine Probleme. Und was ich mein Editor gesagt habe, dass ich will darüber schreiben, zum Beispiel Vergewaltigung und so weiter, haben die mir nicht gesagt, dass ich darf das nicht machen. Zum Glück.
Hatten Sie denn auch Freunde, die Sie unterstützten? Oder wie war das in Ihrem Freundeskreis, über solche Themen zu sprechen?
Es ist immer kompliziert in Pakistan. Ich gehöre nicht zu Religion. So, ich bin isoliert sogar. Ich habe ganz wenige Freundinnen, die wissen das, weil in Pakistan kann man das nicht sagen, wegen dieser Blasphemie-Act und so weiter. Und ich konnte nicht meine Meinung so öffentlich sagen. Aber ich habe ein paar Freundinnen oder Freunde gehabt, die haben mir geholfen. Aber es war so, wenn die Leute meinen Artikel oder Berichte gelesen haben, die haben mir angerufen, dass die wollten, die Leute, die Frauen in Probleme oder sowas, helfen. Das war ein bisschen positiv. Aber ich habe mehr Brief bekommen dagegen, was ich geschrieben habe. Und ich habe Kollegen gehabt, die haben mir gesagt, wenn du sowas schreibst, dann stirbst du, glaub mir. Aber das muss man auch leben.
Sie haben gesagt, dass Sie selber unreligiös sind. Gibt es denn in Pakistan viele Leute, die so denken wie Sie?
Eigentlich nicht, glaube ich, weniger als 1%. Ganz, ganz wenig, 0,1% kann das sein. Weil das ist noch schwer zu wissen, weil ich konnte das nicht sagen, als ich in Schule war, in meinem Studium, als ich studiert habe, weil wenn man das sagt, man bekommt Probleme, Schwierigkeiten. Ich habe in Schule Punishment bekommen, weil ich habe das gesagt, dass ich bete, ich habe nicht gebeten. Und die haben mir immer gesagt, dass ich habe einen Hindu-Name. Das ist die Wahrheit. Das ist, mein Name ist nicht muslimischer Name, sogar Hindu-Name. Das hat nichts mit jemandem zu tun, aber trotzdem. In Pakistan zu leben, wer Gesetzes nach Koran und Islam gemacht ist, nach 1973, das ist noch schwer geworden.
Sie wurden ja auch bedroht. Von welchen Gruppierungen von Leuten hat sie bedroht? Sind das religiöse oder staatliche Leute oder wie?
Das ist schwer zu erklären, so die Leute, wer in eine andere Welt leben. In Pakistan ist das so, nach dieser Cold War und Sowjet-Ära hat unsere Geheimdienst mit religiös Leute gearbeitet hab. Und die haben solche Schule gegründet, wo die Terrorismus die Leute gelernt haben. Und die haben das gelernt, dass wenn jemand solche Leute tötet, wer gegen Religion sind, dann ist das sehr gut und muss man das machen und ist respektiert bei alle Leute. Und die haben sogar Geld in normale Geschäfte gesammelt und da war diese Pfanddose überall. Aber diese Mentalität ist immer noch dort geblieben. Und die bekommen Unterstützung von Geheimdienst immer noch. Das ist meine Meinung. Und das kann man sehen, weil dieser Terrorismus ist immer noch geblieben. Und so, was ich bekommen habe, kann man nicht das trennen, dass das die die waren die religiösen Leute und die haben mir gesagt, dass die sind gegen, was ich schreibe und das ist unislamisch und ich muss aufhören damit, was ich schreibe. Und wenn ich das nicht mache, die toten mir oder meine Familie. Und, aber im Hintergrund gibt es einen Geheimdienst und Militär auch.
Diese Leute, wenn sie so angreifen, dann haben sie auch vor etwas Angst. Haben Sie eine Ahnung, warum sie als Bedrohung wahrgenommen wurden?
Es gibt viele Gründe, mindestens vor mir, das, was ich bekommen habe. Weil was ich geschrieben habe, egal da, was ich vor Frauenrecht, Kinderrecht oder religiöse Leute oder Minderheit geschrieben habe, das war alles ein bisschen liberales. Ich habe das nicht gesprochen, dass es Islam ist schlecht und Sorge, aber ich habe das schon geschrieben, die Koranschule sind nicht gut und die machen die Kinder wie Robot Sorge und Maschinen und die haben kein Leben. Sowas habe ich geschrieben. Und vielleicht, das ist die Grund, was ich bekommen habe, habe ich bekommen. Und ja, aber in Pakistan ist das so, kann man nichts anderes machen. Entweder hätte ich, was ich wollte schreiben, geschrieben, oder nicht geschrieben. Und das war ein bisschen für mich schwer, nichts zu machen, was ich machen wollte.
Wann war für Sie der Punkt erreicht, um zu fliehen?
Das war in 2008, nach diesem Artikel, was ich über Koranschule geschrieben habe. Und die haben mir, ich habe danach, ich wollte ein bisschen Interviews mit dieser Jamia Benodio auch machen. Die sind eine religiöse Sorgerschule, können sie sagen. Und da bin ich gegangen und die haben, ich wollte noch ein bisschen darüber arbeiten, über Religion und wie die Frauen missbrauchen und so weiter. Und dann habe ich angefangen, diese seriöse Threats zu bekommen und die haben mir einfach unterwegs gehalten und mir gesagt und dann zuerst habe ich meine Familie nicht erzählt, aber da, wenn das passiert war, habe ich gesagt und die wollten nicht, dass ich irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten bekomme. Weil es ganz einfach in Pakistan etwas zu bekommen, wir haben viele Beispiele gesehen, ist nicht schwer für die Leute zu töten.
Sie sind dann nach Deutschland ausgewandert, leben jetzt in Deutschland. Wie erleben Sie denn in Deutschland den Journalismus, die journalistische Arbeit?
Ich bin in 2008 gekommen. Am Anfang hat Reporter ohne Grenzen und Journalist mir geholfen wegen dieser Rechtsanwalt. Und was mit meinem Asyl und diese Flüchtlingsstatus zu bekommen. Danach habe ich Praktikum gemacht in Deutsche Welle Radio Bonn. Aber später war das einfach weg von mir. Ich habe ganze beschäftigte Leben gelebt habe in Pakistan. Das ist eine Konfliktregion und muss man viel unterwegs sein, schreiben, hier gehen, dort gehen, mit Leuten treffen. Und das ist ein bisschen traumatisch auch. Es gibt Trauma dahinter, weil man so schlechte Sachen schreiben muss. Aber trotzdem, ich war beschäftigt. Und hier auf einmal war gar nichts. Keine Arbeit. Ich sollte Wohnung suchen. Ich wollte nicht über Arbeitslosengeld leben, irgendwelche Arbeit finden, Sprache lernen. Und das war alles kompliziert.
Wie sieht Ihre Zukunft in Deutschland aus?
Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nicht. Meine ganze Familie ist in Pakistan. Mein Mann ist auch in Pakistan. Ich versuche, ihn hier zu bringen. Aber sonst wenn diesen Online-Newsletter weitergeht, dann habe ich ein bisschen etwas, weil ich habe immer gesagt, ohne Schreiben fühle ich mich, wie ich tot bin. Weil wenn man schreibt, die Leute sagen, okay, sowas hast du geschrieben, egal ob die schlecht darüber reden oder positiv, es ist wie man lebt und das ist wie Ernährung für Journalisten. Und jetzt denke ich mich, dass wenn das weitergeht, wäre das gut, egal was ich für Beruf mache oder wo ich arbeite, wenn ich nebenbei das machen kann, das wäre schön.
Sagt Mira Tamal. Sie ist eine pakistanische Journalistin und ist wegen Morddrohungen nach Deutschland geflohen. Sie war unser Kopf der Woche.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Redaktion und Moderation Benedikt Bachmann. Merci fürs Zuhören und hebt's gut. Ich wünsche einen schönen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.